In den USA hat Donald Trump nur wenige Stunden nach seiner Amtseinführung erste Maßnahmen ergriffen, um die Politik seines Vorgängers Joe Biden rückgängig zu machen. Insgesamt hat Trump an seinem ersten Tag als Präsident 78 Bestimmungen seines Vorgängers zurückgenommen.
Vor ein paar Wochen haben 9 Staats- und Regierungschefs von EU-Mitgliedstaaten einen Brief an die EU-Kommission geschrieben. Der war initiiert von Mette Frederiksen aus Dänemark, einer Sozialdemokratin, und Giorgia Meloni aus Italien, eine Rechtsradikale. Die fordern darin im Prinzip eine Neuinterpretation der Europäischen Menschenrechtskonvention, die zum Beispiel bestimmte Rechte für Geflüchtete vorsieht, die diese Länder, die den Brief unterschrieben haben, gerne schneller außer Landes bringen wollen.
In den USA beziehen sich auch die Vordenker des Trumpismus auf den deutschen Juristen Carl Schmitt, der als Vordenker der Nazis gilt und den Satz geprägt hat, der Führer schützt das Recht.
Vor 80 Jahren, da reichten sich Amerikaner und Sowjets, die Soldaten an der Elbe, die Hände in diesem berühmten Handschlag, um Deutschland vom Faschismus zu befreien. Und heute reichen sich Vance, Musk mit Putin die Hände, um Deutschland den Faschismus wieder zu bringen.
Man erinnert sich an die Rede in München vom US-Vizepräsidenten J.D. Vance und sein Treffen mit Alice Weidel im Anschluss. Also da ist eher zu befürchten, dass es so eine Art neue transatlantische Brücke gibt und vielleicht so eine Art Paralleldiplomatie, die sich da abzeichnet zwischen der AfD und den Trump-Vertrauten in den Vereinigten Staaten.
Bei uns auf den Fluren der Politikredaktion der Zeit sind wir zu dem Schluss gekommen, dass das so eine Art Versuch des Regime-Changes ist. Hier versucht quasi das Umfeld des Präsidenten und sicher auch der Präsident selber eine Regierung zu erzwingen, die eine Partei beinhalten sollte, die quasi eine absolute Zäsur mit der bundesdeutschen Geschichte bedeutet. Und dieser Versuch des Regime-Changes ist einfach an sich ein irrer Vorgang, weil er natürlich die AfD aufwertet auf eine Art und Weise, wie sie das in ihrer Geschichte bis jetzt noch nicht erfahren hat.
Faschismus ist auch eine Form der Krisenbearbeitung und ist auch eine Form von Dynamisierung von Krisenbearbeitung, die einsetzt, wenn demokratische Kräfte Krisen nicht mehr ausreichend lösen können. Und was da einsetzt, ist in einer ersten Phase eine Mob-Dynamik in der Gesellschaft, die gewaltgetrieben ist, also wo Gewalt nicht nur die Lösung, sondern auch das Ziel, auch das Ideal ist, also Gewalt der Gewalt willen. Und auf Basis dieser Gewalterfahrungen, dieser Mob-Erfahrungen beginnende politische Organisierung von Faschismus. Und ich glaube, dass wir genau in dieser Mob-Phase, in dieser beginnenden Organisierung von Faschismus auch auf staatlicher Ebene sind.
Darüber hinaus hat Trump auch einen Straferlass für Verurteilte der Kapitolattacke vom 6. Januar 2021 unterzeichnet.
Wir hatten irgendwie das Ende der Geschichte, die End of History in den 90ern, wo wir dachten, jetzt wird überall Demokratie. Wir kriegen jetzt die Invertierung davon. Wir haben jetzt, diese Phase ist das Ende der Demokratie. Ja, sozusagen nicht das Ende der Geschichte, das Ende der Demokratie. Das ist hiermit eingeläutet, würde ich sagen.
Also wenn Deutschland diesen Weg des radikalisierten Konservatismus, Marke Orban, Marke Kurz, Marke Boris Johnson geht, also dann gibt's die Stabilität in Europa einfach nicht mehr. Kippt Deutschland, kippt Europa.
Hallo und herzlich willkommen zu Der zweitbeste Zeitpunkt ist jetzt, einem Podcast über linkes Prepping. Es ist der 7.2.2026. Mein Name ist Lou und heute bin ich alleine, weil Julia und ich es nicht schaffen, einen Zeitpunkt zu finden, um gemeinsam aufzunehmen. Das heißt, wir machen heute ein Experiment. Das habt ihr schon am Intro gehört. Anna und ich haben überlegt, wir probieren mal aus, ob wir mit unterschiedlichen Formaten auch arbeiten können, und ja, lasst uns Feedback da, was ihr davon haltet und wie ihr dazu steht. Ich will heute mal ein Deep Dive machen. Ich rede ja schon länger davon, dass ich irgendwann über Nazis reden will, und jetzt fangen wir einfach mal an. Und da mir für die allermeisten Themen auf jeden Fall Julias Perspektive fehlt, Julia als Gegenüber fehlt, habe ich überlegt, ich mache mal so ein allgemeines Setting, was eher so eine Beschreibung der Gegenwart ist und wo wir nicht ganz so tief in die Analyse reingehen wollen. Meine grundsätzliche Annahme ist, wir haben eine immer stärker werdende AfD in Deutschland. Wir werden uns damit auseinandersetzen müssen, was passiert, wenn diese AfD weiter noch stärker wird und möglicherweise irgendwann an die Regierung kommt. Und das ist das Szenario, wo ich denke, dass es sinnvoll ist, sich darauf vorzubereiten. Aber dieses Szenario findet ja nicht im luftleeren Raum statt. Wir sind jetzt schon international in einer Situation, wo wir an ganz vielen Stellen ein Erstarken von autoritären Kräften wahrnehmen. Und das findet natürlich dann auch seinen Ausdruck darin, woran sich die AfD einerseits orientieren kann und andererseits, wer sie unterstützt und fördert, wo es auch Netzwerke gibt. Und drittens wird es auch natürlich eine Rolle darin spielen, wie das Ausland, TM, reagieren wird, falls die AfD tatsächlich mal an eine Bundesregierung kommen wird. Und deswegen möchte ich heute einfach mal anfangen und möchte mal so ein bisschen so einen Blick darauf werfen, wo stehen wir denn eigentlich gerade? Wie sieht es denn international so aus? Und ich glaube, es macht auch Sinn, wenn wir jetzt über das große böse F-Wort Faschismus sprechen, mal so kurz darüber zu reden, was ist das eigentlich? Und das ist so ein bisschen mein Plan für heute. Also einerseits einmal kurz in so Faschismus-Definitionen reinzugehen. Dann im nächsten Schritt darüber zu sprechen, was heißt das politisch? Da werde ich auch nochmal über Autoritarismus sprechen. Mir dann anzuschauen oder mal so durchzuwandern, beispielhaft, wie sieht es international aus? Das ist kein analytischer Deep Dive hier, ne? Irgendwie, das ist auch kein antifaschistischer Analyse-Podcast. Also es geht wirklich im Wesentlichen darum, so ein paar Schlaglichter zu werfen und es wird notwendig unvollständig sein. Aber ich habe versucht, das rauszusuchen, was wahrscheinlich im Hinblick auf eine AfD-Regierung die größte Relevanz haben wird. Und nach der Beschreibung, wie sieht es international aus, will ich auch am Beispiel USA noch mal so ein bisschen konkreter darauf eingehen, was heißt denn das eigentlich? Also wie kann denn eigentlich so ein autoritärer Staatsumbau vonstatten gehen und wo sehen wir auch teilweise irgendwie so die Vorbilder, irgendwie das Playbook, also quasi so das, den Fahrplan irgendwie, an dem sich eine AfD-Regierung auch orientieren könnte. Das ist der Plan für heute. Los geht's. Zum allerersten Mal Faschismus. Wenn ich über Faschismus rede, ist eins total wichtig, weil es ja immer wieder so diesen Vorwurf gibt, ah, du verwendest Faschist als Schimpfwort, bla bla bla. Faschismus oder Faschist, Faschistin sein, ist eine Einstellungssache. So, niemand muss faschistisch sein. Das kann man ablegen, das ist eine Haltung. Und diese Haltung ist veränderbar. Und erstmal ist Faschist, Faschistin sein auch keine Persönlichkeit und es ist kein Charakter. Und genau so versuche ich auch, wenn ich Leute als Faschisten und Faschistinnen bezeichne, keine Charakterurteile, keine Persönlichkeitsurteile zu fällen, sondern primär zu beschreiben, was machen diese Menschen? Was drückt sich in ihrem Handeln ganz effektiv aus? Wo sind vielleicht auch in den Äußerungen ganz klare ideologische Linien zu erkennen? Und was hat das für einen Effekt? Wenn wir über Faschismus sprechen, macht es total viel Sinn, einmal kurz zu klären, was meinen wir damit, weil es so viele unterschiedliche Arten und Weisen gibt, diesen Begriff zu verwenden, weil es sogar in der Wissenschaft nicht den einen Faschismusbegriff gibt. Es gibt ganze Bücher, die heißen dann Faschismusbegriffe oder Faschismusdefinitionen oder Faschismustheorien. Und ich beziehe mich in meinem Verständnis von Faschismus vor allem auf Umberto Eco und seine Theorie des Urfaschismus, die er in einem Essay in den 1990er Jahren veröffentlicht hat. Dieses Essay ist vor ein paar Jahren nochmal neu aufgelegt worden und ich kann wirklich euch allen nur empfehlen, lest das mal. Es ist nicht so lang, ich glaube, es sind 50, 60 Seiten und es ist unglaublich ergiebig. Und was bei Ecos Verständnis von Faschismus wichtig ist, sind eigentlich erstmal zwei Dinge. Das eine ist, er beschäftigt sich damit, und jetzt zitiere ich mal den Verleger Roberto Saviano, der das Essay neu rausgebracht hat. Der Urfaschismus beschäftigt sich mit, Zitat, der Gesamtheit jener Handlungen, Verhaltensweisen, Haltungen und Instinkte, die zwar die Dynamik des Faschismus im frühen 20. Jahrhundert ausmachten, aber seine historische Ausprägung überlebt haben und heute lebendiger sind als je zuvor. Also es geht darum, sich einerseits anzugucken, wie war das denn unter Mussolini und Hitler, und dann zu schauen, was für Mechanismen waren da drin und wo sehen wir die heute noch, auch wenn sie vielleicht in einem ganz anderen Gewand kommen. Das ist der eine ganz wichtige Punkt, von dem ECO ausgeht und wo man auch ganz klar unterschiedliche Faschismusbegriffe hat. Also das ist kein historischer Faschismusbegriff, der sagt, das war spezifisch etwas, was in diesen zwei Regimen stattgefunden hat und nichts seitdem, was nicht identisch dazu ist, also nicht genau so aussieht wie das Mussolini-Regime oder das Hitler-Regime, kann Faschismus genannt werden, sondern ECO sagt, nee, da zeigen sich größere Strukturen und die wollen wir uns anschauen. Und das Zweite, was Umberto Eco rausgearbeitet hat und was ich extrem wichtig finde, wenn ich über Faschismus nachdenke, ist, Faschismus ist nicht im engeren Sinne eine Doktrin oder ein politisches Programm oder ein fertiges Set an politischen Haltungen, sondern es ist erstmal, wie Eco sagt, eine Rhetorik. Also es geht darum, ein bestimmtes politisches Programm, was jetzt noch gar nicht so eng definiert ist, in eine bestimmte Form zu verpacken. Und das ist, glaube ich, total wichtig, dass wir uns daran immer wieder zurückerinnern. Und Eco beschreibt dann eine Reihe von Eigenschaften, die für ihn den Urfaschismus ausmachen. Und das ist quasi das, wo er sagt, so haben die faschistischen Systeme im 20. Jahrhundert in den 30er, 40er Jahren ausgesehen. Und viele, aber nicht zwangsläufig alle dieser Elemente sind in modernen Faschismen auch zu erkennen. Ich zähle das jetzt einfach mal kurz auf. Wir gehen dann später nochmal auf so ein paar Elemente ein, aber nur, dass ihr es mal irgendwie schon mal gehört habt. Ich habe an der Stelle teilweise eine englische Übersetzung genommen, weil das ursprüngliche Essay zwar auf Italienisch veröffentlicht ist und ich kein Italienisch kann, aber im Vergleich der deutschen und englischen Übersetzung ich teilweise die englischen Formulierungen einfach prägnanter finde. Ich werde sie aber alle versuchen, einigermaßen zu übersetzen. Also die Eigenschaften, die Eco aufzählt, sind erstens The Cult of Tradition, also einen Traditionskult, eine Art Rückwärtsgewandtheit, dann The Rejection of Modernism, also eine Ablehnung der Moderne. Das ist miteinander verwandt, aber nicht das Gleiche. Dann The Cult of Action for Action's Sake, also Aktion um des Handelns willen. Disagreement is Treason, also Meinungsverschiedenheiten, abweichende Meinungen sind Verrat. Fear of Difference, also die Angst vor Unterschieden oder Unterschiedlichkeit und der Appell an Konformität. Appeal to a frustrated middle class, das ist das Anrufen oder irgendwie das sich hinwenden diskursiv an eine frustrierte Mittelklasse. Das ist auch relativ wichtig im Hinterkopf zu behalten, weil Faschismus ja so gerne als ein Phänomen der ungebildeten Unterschichten verstanden wird und das ist definitiv nicht der Fall. Dann haben wir Obsession with the Plot. Also das, die Besessenheit davon, dass hinter allem irgendeine Verschwörung steht. Enemies are at the same time too strong and too weak. Also die vom Faschismus als Feinde auserkorenen Personengruppen und Personen sind gleichzeitig zu schwach und zu stark. Also sie sind eigentlich Untermenschen, aber sie sind auch gleichzeitig übermenschlich und deswegen so gefährlich und deswegen muss man sie so stark bekämpfen. Pacifism is trafficking with the enemy because life is a permanent warfare. Pazifismus ist Kollaboration mit dem Feind, weil das Leben ein ständiger Kampf ist. Das ist so die ideologische Haltung, die da drin steckt. Contempt for the weak, chauvinistic popular elitism, also Verachtung für die Schwachen und ein chauvinistischer, populistischer Elitismus. Everybody is educated to become a hero, also alle werden dazu gebracht oder dazu erzogen, Heldinnen und Helden zu werden. Und damit verbunden ist halt auch so ein Todeskult. Also ein sich aufopfern für die Gemeinschaft ist das Beste und Wichtigste, was eine Person machen kann. Machismo, which sublimates the difficult work of permanent war and heroism into the sexual sphere. Also Machismus, der diese Idee vom permanenten Krieg und Heldentum in die sexuelle und Geschlechterebene überträgt. Selective Populism, Common Will of the People, also ein selektiver Populismus und irgendwie die Idee, dass es irgendwie einen Volkswillen, einen gemeinsamen Willen des Volkes gäbe, der im Faschismus ausgedrückt wird. Und selektiv deswegen, weil natürlich in einer diversen Gesellschaft niemals alle diesen Willen vertreten. Und als allerletztes Element Newspeak, also die Veränderung von Worten, die Erfindung neuer Begriffe, die Umdeutung von bestehenden Begriffen. Das war jetzt ganz schön viel. Ihr müsst es euch nicht alles merken, aber es ist vielleicht gut, das mal gehört zu haben. Einiges davon wird uns auf jeden Fall im späteren Verlauf noch weiter begegnen. So, und wenn wir jetzt davon ausgehen, dass Faschismus erstmal eine Rhetorik ist, dann ist natürlich die wichtige Frage, was für Inhalte werden damit verbreitet. Teilweise haben natürlich diese faschistischen Elemente, die Eco hier definiert, auch schon eine ideologische Komponente. Also die Ablehnung von Unterschiedlichkeit und die Verachtung des Schwachen. Es ist relativ klar, dass da drin ein antidemokratisches, ein anti-egalitäres Weltbild drinsteckt. Aber dieses Weltbild kann sich halt in ganz unterschiedlichen politischen Programmen ausdrücken. Und ich glaube, dass im Moment gerade der einende Begriff für das, was wir in der Welt sehen und was uns auch in Deutschland immer stärker irgendwie begegnet, Autoritarismus ist. Mit Autoritarismus meine ich irgendwie eine Vorstellung davon, dass Gesellschaft politisch organisiert werden soll, einerseits in einer antidemokratischen Art und Weise, also Autoritarismus als Gegenstück zu der Idee, dass es eine Demokratie mit wechselnden Herrschaften geben kann, sondern es soll eine Form von Führerprinzip geben, eine Form von hierarchisch strukturierter Gesellschaft, mindestens im politischen Herrschen, aber höchstwahrscheinlich dann auch im Weiteren als Gesellschaftsstruktur insgesamt. Und das Ganze ist natürlich massiv anti-egalitär. Also Gleichheit aller Menschen, rechtliche Gleichheit, soziale Gleichheit, eben sogar wertige Gleichheit, also alle Menschen sind gleich viel wert, Menschenwürde, werden in dieser Vorstellung mindestens in Frage gestellt, wenn nicht sogar offensiv abgelehnt. Und ich glaube, dass wir an der Stelle die verbindenden politischen Elemente haben und dass wir da auf eine Art sowas wie den Abgesang auf die Idee des Westens sehen, wie kritisch man diese Idee auch sehen kann, aber das, was uns da gerade als, Alternative in immer mehr Staaten begegnet, ist aus einer Minderheitenperspektive auf jeden Fall extrem gruselig. So. Sprechen wir doch mal drüber, was heißt das jetzt? Ich habe gesagt, ich würde da gerne mal so ein paar Beispiele bringen. Das ist jetzt wirklich, wirklich, das kann ich nicht oft genug betonen, es ist sehr kursorisch, es ist sehr oberflächlich. Ich suche mir jetzt irgendwie recht willkürlich von dem, was ich weiß, so ein paar Sachen raus. Ich lasse auch einige Dinge gezielt raus, die eigentlich unter anderen Blickwinkeln total wichtig wären. Aber ich glaube trotzdem, dass es vielleicht so ein bisschen eine Idee gibt davon, wie die Welt auch gerade aussieht. Auf die USA gehe ich später spezifischer ein, deswegen bleibt die hier jetzt erstmal außen vor. Und dann fangen wir einfach stattdessen an mit Russland. In Russland sehen wir etwas, das Wladimir Putin schon lange gelenkte Demokratie nennt, was de facto auch eine Form von Autoritarismus ist. Russland hat sich in den letzten Jahren immer weiterhin zu einer ganz klaren Diktatur entwickelt, aber es ist auf jeden Fall ein autoritäres Regime und es hat klerikalfaschistische Züge. Damit meine ich, dass in Russland sehr, sehr viel von der Staatsmacht auch gestützt wird von der orthodoxen Kirche und dass die Staatsmacht auch unter anderem religiös gerechtfertigt wird. Wir sehen in Russland schon sehr lange, aber mindestens seit 15 Jahren sehr deutlich eine massive Unterdrückung und Verfolgung von Minderheiten. Und in Russland hat das tatsächlich angefangen mit der Unterdrückung von queeren Menschen. Das ging halt los mit diesen ausländischen Agenten- und Homopropagandagesetzen Anfang der 2010er. Und inzwischen ist ja queeres Leben in Russland komplett unter Strafe gestellt. Es gab vergangene Woche, glaube ich, einen Fall, wo jemand einen Screenshot aus einem Video eines Queen-Songs bei Twitter gepostet hat und dafür gerichtlich verurteilt worden ist. Und wir haben natürlich in Russland auch schon sehr, sehr lange eine massive Unterdrückung der Opposition, die sich auch territorial über das russische Staatsgebiet hinaus erstreckt. Also wir haben immer wieder auch Morde, die mutmaßlich auf die russische Regierung oder den russischen Geheimdienst zurückgehen, in Deutschland, in England und in anderen Staaten erlebt. Russland ist auf jeden Fall gerade ein Land, oder die russische Regierung hat ein ganz klares Großmachtstreben, hat ein ganz klares Expansionsbestreben, will eigentlich Russland in den Grenzen von 1989, also irgendwie das Territorium der ehemaligen UdSSR wiederherstellen und da quasi eine komplett russisch dominierte Einflusssphäre herstellen. Und die russische Regierung betreibt seit weit über 20 Jahren konstante politische und militärische Einmischung in die Nachbarstaaten, um dieses Ziel zu erreichen. Also ne, wir sehen die Einsätze in Tschetschenien, in Georgien, die Einmischung in die Maidan-Revolution, in die demokratischen Aufstände in Weißrussland. Das ist der außenpolitische Zweig Russlands. Gleichzeitig wird die russische Gesellschaft spätestens seit der Spezialoperation in der Ukraine, der sogenannten, also dem, was wir im Westen die Vollinvasion nennen, dem Krieg, der in der Ukraine geführt wird, wird die russische Gesellschaft nach innen hin zunehmend militarisiert. Was auch heißt, dass zum Beispiel schon Schulkinder Militärerziehung genießen und die gesamte Gesellschaft Stück für Stück auch auf eine Kriegswirtschaft umgestellt wird. Und in all dem ist Russland unter anderem auch ein Vorbild für andere autoritäre Staaten, weil es einfach schon so weit fortgeschritten ist. Neben Russland ist China auf jeden Fall einer der größten Staaten mit einem sehr autoritären System. In China wird meistens von Staatskapitalismus gesprochen, aber auch da haben wir ein System, was zwar Wahlen hat, aber letztlich eine Einparteienherrschaft unter der Herrschaft des Parteivorsitzenden darstellt und es gibt quasi keine politische Opposition, zumindest keine fundamentale, die zugelassen wird. China ist ein Überwachungsstaat, der Minderheiten massiv unterdrückt. Da sprechen wir einerseits von ethnischen Minderheiten wie den Uiguren oder den NepalesInnen, andererseits auch von geschlechtlichen Minderheiten, also Queers. Und wie wir vor ein paar Jahren in Hongkong gesehen haben, halt auch einer grundsätzlichen politischen Opposition, die halt nicht einfach nur Teil des Wahlspektakels ist. Soweit ich das bisher verstehe und hier endet auch so ein bisschen mein analytisches Wissen, versucht China zurzeit insbesondere regional eine militärische Hegemonie zu erreichen. Da sehen wir vor allem irgendwie die Drohung an Taiwan. Aber China hat auf jeden Fall international globale Dominanzambitionen und mischt sich deswegen auch international relativ stark ein, wenn es um die Wirtschaftsbedingungen für China in einzelnen Ländern geht. Und ein Mittel, was China dazu nutzt, ist der Informations- und Handelskrieg. Also mit massiv staatlich geförderten Produkten andere Märkte zu dominieren einerseits und über Informationsmanipulation, Fake News, Ausspähen, also Spionage, in die Informationssphären anderer Länder einzugreifen. In Westeuropa ist Ungarn auf jeden Fall das Land, was die größte Vorbildfunktion für autoritäre Rechte hat. Vorgeblich ist Ungarn immer noch eine Demokratie, aber auch hier haben wir irgendwie zunehmend nur noch eine demokratische Fassade. Ungarn wird sehr autoritär von Viktor Orban geleitet und die Fidesz, die Partei Viktor Orbans, ist ja als rechtsextreme Jugendbewegung entstanden in den frühen 2000ern und ist bis heute eine klar rechtsextreme Partei. Auch in Ungarn sehen wir schon seit fast 15 Jahren einen ganz klaren Staatsumbau, der auch darüber, dass die Fidesz die absolute Mehrheit hat und damit irgendwie die Verfassung ändern kann, ein sehr struktureller Umbau ist. Wir sehen die Unterdrückung und Verfolgung von Minderheiten, ganz besonders von Queers. Auch da irgendwie ist Ungarn eigentlich immer so einen Schritt hinter Russland, aber irgendwie relativ nah dran. Wir sehen, die Opposition wird unterdrückt, es gibt keine fairen und freien Wahlen und wir sehen auch da irgendwie schon sehr, sehr lange irgendwie einerseits eine religiös-nationalistische Rhetorik und andererseits auch eine Praxis, die sich gegen den sogenannten Westen und das dekadente Europa richtet. Eins der frühen Warnzeichen damals war die Schließung und Ausweisung der Europa-Universität. In Italien haben wir seit ein paar Jahren eine sie wird immer so schön postfaschistisch genannt, Regierungschefin mit Giorgia Meloni. Giorgia Meloni ist selber jemand, die sich ganz klar positiv auf die faschistische Bewegung ihres Großvaters bezogen hat in der Vergangenheit und auch die betreibt, auch wenn auch ein bisschen leiser und vorsichtiger, irgendwie zunehmend einen Staatsumbau, der einerseits immer mehr hin zu autoritären Formen geht und andererseits vor allem auch massiv Minderheiten angreift. In Italien ist das einerseits auch wieder irgendwie, es geht massiv um Angriffe auf queere Rechte, also zum Beispiel irgendwie die Angriffe auf lesbische Elternschaften, wenn es um Stiefkindadoption geht, die teilweise rückwirkend aberkannt wurden. Wir haben natürlich die Angriffe auf Geflüchtete und irgendwie die massive Behinderung von Seenotrettung. Wir haben aber hier auch einen ganz massiven Angriff auf arme Menschen und von Armut betroffene Menschen, dadurch, dass die Sozialleistungen inzwischen de facto abgeschafft sind. Italien ist eines der ersten Länder, die angefangen haben, sogenannte Asylzentren im Ausland zu bauen, also tatsächlich ihr Migrationsprogramm durch ein international vernetztes Lagersystem aufzubauen. Ein weiteres Land, was aus einer deutschen Perspektive auf jeden Fall auch ziemlich wichtig ist, ist die Türkei. Einfach dadurch, dass wir auch so eine große türkischstämmige Community in Deutschland haben und die Türkei massiv Einfluss nimmt auf diese Communities. Und weil Deutschland und die Türkei unter anderem in sogenannten Flüchtlingsfragen, also Migrationsfragen, sehr eng zusammenarbeiten. Unter Erdogan in der Türkei sehen wir auch auf jeden Fall ein sehr autoritär antidemokratisches Regieren. Auch hier wird die Opposition massiv unterdrückt. Die letzten Wahlen waren auf jeden Fall schon nicht mehr sonderlich fair und frei und die jetzt anstehenden werden es noch viel weniger sein. Die Türkei ist ein gutes Beispiel dafür, wie Gegnerinnen im Innern, nämlich die Kurden insbesondere, irgendwie identifiziert und militärisch angegriffen werden. Also der permanente Krieg gegen die kurdische Minderheit ist ein zentrales Merkmal der Erdogan-Regierung. Wir haben eine zunehmende Unterdrückung von queeren Menschen rechtlich und sozial und wir sehen seit einigen Jahren in der Türkei einen zunehmenden Rollback des Säkularismus, also die ehemalige Staatsdoktrin einer radikalen Trennung von Staat und Religion wird unter Erdogan Stück für Stück rückabgewickelt und die Gesellschaft soll zu einer muslimischen Gesellschaft umgebaut werden. Wo ich jetzt nicht drauf eingehe, ist einerseits Indien und die Modi-Regierung und andererseits Israel und der Staatsumbau, der in Israel stattfindet und der Krieg gegen die Bevölkerung in Gaza und die Unterdrückung der Menschen im Westjordanland. Einfach weil ich glaube, dass es unter der Brille von einer zukünftigen AfD-Regierung nicht die relevantesten Akteure sind. Okay, was haben alle diese Regime gemeinsam? Erstmal gibt es eine relativ große ideologische Kohärenz, also eine große Übereinstimmung in der Ideologie an vielen Punkten. Und zwar haben wir da einerseits eine Ablehnung von dem sogenannten Westen und dem, was damit assoziiert wird, also Internationalismus, Demokratie, die Idee von Menschenrechten, all das wird als schwach, als feminin, als negativ und ablehnenswert geframed. Demgegenüber steht dann als erstrebenswert, stark, maskulin das Recht des Stärkeren, das Führerprinzip, die Idee einer Nation, Heteronormativität und Kleinfamilie und einen White Supremacy oder eine andere Form von Racial Supremacy, also irgendwie die Überlegenheit der weißen Rasse oder irgendeiner anderen Rasse. Rasse hier natürlich immer in Anführungsstrichen. Wir haben eine ziemlich eliminatorische Arbeitsmoral in eigentlich all diesen Ideologien und Systemen. Also die Idee von, wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen. Wir haben ganz massiven Rassismus, natürlich. Und es gibt unterschiedliche rassifizierte oder ethnisierte Minderheiten, die in den verschiedenen Ländern als primäre Sündenböcke ausgemacht werden. Aber es gibt auf jeden Fall als verbindendes Element immer diese Idee einer völkischen Reinheit und die Ablehnung von Migration, weil als Konsequenz von Migration es eine rassische Vermischung gäbe und die dieser Reinheit etwas entgegensetzen würde oder diese Reinheit zerstören würde. Wir haben teilweise einen religiös begründeten Rassismus, Also da haben wir dann irgendwie, das ist nicht überall so, aber da haben wir dann die Idee, dass die eigene Religion die einzig richtige sei und auch die sei, die man in den Rest der Welt bringen müsste und deswegen andere Länder mit anderen Religionen schon, weil sie irgendwie damit sogenannte Ungläubige sind, minderwertig seien. Diesen religiös begründeten Rassismus haben wir tatsächlich in allen Religionen, allen großen Weltreligionen. Da haben wir einerseits den christlichen Nationalismus in den USA, der eher evangelikal geprägt ist. Wir haben in Russland und Ungarn einen religiösen Nationalismus, der orthodox geprägt ist. Und wir haben in Polen und Italien einen katholischen Nationalismus. Wir haben in zum Beispiel Iran und Saudi-Arabien, aber auch in der Türkei einen eher islamischen Nationalismus. Und wir haben in Israel judäo-nationalistische Strömungen unter den Rechtsradikalen und den orthodoxen Juden und Jüdinnen. Ein weiteres, eines Element dieser ganzen Ideologien ist Queerfeindlichkeit, also schwul-lesbisch sein, trans sein, wird als Ausdruck von sogenannter westlicher Dekadenz gewertet, wird als Arroganz, sich über die eigene Biologie zu erheben, geframed. Hier kommt dann auch die Idee einer angeblichen Diktatur der Minderheit zum Tragen, der irgendwie eine sogenannte normale Mehrheit gegenübergestellt und konstruiert wird. Und wir haben natürlich Antisemitismus in seinen klassischen und strukturellen Formen. Also wir haben einerseits eine Jüdin- und Judenfeindlichkeit in vielen dieser Länder, aber wir haben andererseits auch das eher strukturelle Verschwörungsdenken, wo eine übermächtige, geheime Minderheit versucht, die Weltherrschaft zu erringen oder mindestens mal die eigene Mehrheit, also das eigene Volk aus Sicht der Verschwörungsgläubigen zu zerstören. Da haben wir die Great Replacement Theorie, also Migration wird von der geheimen jüdischen Elite gezielt gefördert, um die rassische Reinheit westlicher Völker zu unterminieren. Es gibt die Idee der Gender Ideology, wo es dann nicht mehr nur darum geht, dass queere Menschen queer sind, sondern wo es dann darum geht, dass queere Menschen heimlich versuchen, die ganze Welt queer zu machen, um sie in ihrer Heterosexualität und in ihrer nationalen Reproduktion zu beeinträchtigen. Es gibt so ein paar Dog Whistles, also das Reden von den Globalisten, das Reden von der Trans-Lobby. Was wir aber auch sehen und was auch im weiteren Sinne in dieses antisemitische Verschwörungsdenken reinpasst, ist die Idee, dass hinter jedem Ereignis irgendeine geheime, eigentliche Geschichte steckt, die uns vorenthalten wird. Und das ist besonders zerstörerisch, weil damit natürlich auch die Idee einer geteilten Wirklichkeit und das Vertrauen in Medien nochmal extra unterminiert wird. Das ist also erstmal so das, was ideologisch diese ganzen Regime eint. Am Beispiel von Italien hat dann Georg Seslan mal einen sogenannten, oder was er nennt, Fahrplan der faschistischen Transformation durchskizziert. Und da haben wir jetzt so ein bisschen das Zusammenführen der Idee vom Urfaschismus, von Eco und den autoritären Staatsumbauten, die wir jetzt in diesen ganzen Ländern sehen. Nach Seslan besteht dieser Fahrplan aus 5 Schritten, nämlich erstens dem Krieg gegen die Kultur, zweitens dem Krieg gegen Flüchtlinge und Ausländer, drittens dem Krieg gegen die Linken, die Liberalen und die Kritiker, viertens dem Krieg gegen die Frauen, Queers und DissidentInnen und fünftens dem Krieg gegen die Armen. Dieser von Seslan skizzierte Fahrplan ist was, was man zum Beispiel, also in vielen Ländern gut sehen kann, aber was man zum Beispiel auch in den USA gerade ganz hervorragend erkennen kann, wobei es sich hier nicht um mehrere Schritte handelt, sondern alles findet gleichzeitig statt. Das ist auch das, was die Situation in den USA einerseits so erschreckend und andererseits so aufschlussreich macht. Und wo ich auch glaube, dass die AfD und auch Rechtsextreme in allen anderen Ländern irgendwie gerade extrem aufmerksam hinschauen. Also was wir sehen, ist einerseits Angriffe auf die sogenannten linken Medien, auf Kunst und Kultur und auf Wissenschaft. Da gibt es natürlich die diskursiven Angriffe, die medial inzwischen so weit fortgeschritten sind, dass die Rechten sich ihr eigenes mediales Ökosystem gebaut haben und eigentlich ist medial gesehen zwei unterschiedliche USAs gibt, je nachdem, in welchem Ökosystem man sich gerade bewegt und wo man seine Informationen herbekommt. Unter anderem gibt es nicht nur diese zwei Systeme, sondern es gibt auch eine ganz klare staatliche Bevorzugung. Gutes Beispiel dafür war, ich glaube, es war CNN, also ein sich selbst als überpolitisch verstehender Nachrichtensender, der sich letztes Jahr geweigert hat, den Golf von Mexiko zukünftig als Golf von America zu bezeichnen und dafür dann von der Trump-Regierung abgestraft wurde, indem ihnen die Sitze in den Pressekonferenzen im Weißen Haus entzogen wurden. Wir haben Angriffe auf Kunst und Kultur, einerseits natürlich diese Mobilisierung und teilweise dann auch direkten Angriffe auf Drag Queen Story Hours, also auf Lesestunden, wo Drag Queens Kindern Kinderbücher vorlesen, aber auch in der Hochkultur. Das Smithsonian Institute zum Beispiel muss teilweise gerade seine Galerie umbauen. Es werden halt bestimmte Kunstartefakte entfernt zugunsten von anderen. Wir haben Angriffe auf die Wissenschaft im ganz großen Stil. Das sehen wir zum Beispiel, wenn es darum geht, wie die Trump-Regierung versucht, Elite-Universitäten Gelder zu entziehen, wenn sie sich nicht politisch der Doktrin Trumps unterwerfen einerseits und andererseits darüber, dass halt es mittlerweile staatliche Verbote gibt. Naja, Verbote ist, sagen wir, es gibt keine staatliche Förderung mehr für Forschung, die zu bestimmten Themen ist. Und diese Themen werden mit Wortlisten festgelegt und da sind unter anderem Begriffe wie Diversity, was natürlich erstmal ein anti-queeres Projekt ist, aber in der Konsequenz auch zum Beispiel alles, was Biodiversität angeht, nicht mehr förderungswürdig macht. Da geht es auf jeden Fall darum, Wissenschaft und am Ende damit dann natürlich auch Wahrheit der eigenen Ideologie zu unterwerfen und damit eine Dominanz über das Weltbild, die Weltsicht und das Wissen der Menschen zu bekommen. Wir haben, auch das ist medial gerade recht populär, in den USA ganz massive Angriffe auf geflüchtete und migrantisierte Menschen. Die finden natürlich diskursiv statt, indem halt irgendwie Menschen mit Migrationsgeschichte immer auch als kriminell geframed werden. Wir sehen die politischen Angriffe, die im Wesentlichen über massive Restriktionen im Migrationsrecht, im Einbürgerungsrecht stattfinden. Und wir sehen die ganz realen Angriffe, die Jagden, die irgendwie die ICE-Behörde gerade auf all diejenigen, die sie halt als möglicherweise illegale AusländerInnen sieht, in den amerikanischen Städten vornimmt. Irgendwie das Einpferchen in Lagern, das Abschieben in Gefängnisse in beliebigen Drittstaaten, in Foltergefängnisse. Das ist in den USA sehr, sehr gut zu sehen, aber ganz ehrlich, das haben wir in Deutschland nicht ganz so stark ausgeprägt, aber zumindest in Teilen auch schon. Wir haben die Angriffe auf queere und Transmenschen. Das sehen wir in den USA insbesondere seit ca. 2018. Die vorherigen Versuche, insbesondere mit Antitrans-Narrativen politische Werbung zu machen, hatten noch nicht so gut funktioniert, aber seit 2018 geht es halt zunehmend voran. Irgendwie, wir haben die diskursiven Angriffe, das habe ich eben schon genannt. Queere Menschen, Transmenschen erheben sich über die Biologie, hängen einer geheimen Weltverschwörung, nämlich der Gender Ideology, an, versuchen, die Gesellschaft zu zerstören. Diese Menschen sind natürlich alle gefährlich für Kinder und wir haben zunehmend Anti-Trans und teilweise anti-queere Gesetzgebung in den amerikanischen Bundesstaaten. Wir haben irgendwie als eine der ersten Amtshandlungen der Trump-Regierung das Entfernen von Transpersonen aus dem US-Militärdienst gehabt. Und zunehmend wird insbesondere Transleben, aber teilweise jetzt auch schon schwul und lesbisches Leben durch rechtliche Rahmenbedingungen immer schwerer gemacht. Und wir können davon ausgehen, dass das erst der Anfang ist. Das Militär ist da ein ganz gutes Beispiel. Pete Hegseth, der Verteidigungsminister, hat jetzt angekündigt, dass er eine Leistungsbewertung aller Frauen im Militär vornehmen will, was de facto heißt, er wird irgendwie die ersten Schritte nehmen, um Frauen aus dem aktiven Kampfdienst zu entfernen. Und da hat die Trump-Regierung auch schon häufiger gesagt, dass das was ist, was ihnen vorschwebt, weil sie Frauen für nicht gleichwertig halten. An der Stelle also nochmal der Hinweis, Angriffe auf queere und Transpersonen sind immer eine Vorbereitungshandlung für Angriffe auf Frauenrechte. Die Angriffe auf queere und Transpersonen in den USA werden ganz massiv auch von der religiösen Rechten vorangetrieben. Da steht an vorderster Stelle die Heritage Foundation, die auch das Project 2025, also das letztlich Regierungsprogramm der Trump-Regierung geschrieben hat. Und die Heritage Foundation ist sehr, sehr gut in Europa vernetzt, zum Beispiel mit dem Atlas-Netzwerk, in dem auch AfD- und CDU-Mitglieder vernetzt sind. Und die Heritage Foundation und andere amerikanische evangelikale Organisationen versuchen schon seit Jahren in Europa religiöse Konservative und religiöse Rechtsextreme zusammenzubringen und dieses anti-queere Playbook auch nach Europa zu tragen. Was in dieses Playbook auch reingehört, ist natürlich der Angriff auf Reproduktionsrechte, also zuallererst Abtreibung und dann im nächsten Schritt die Einschränkung von Empfängnisverhütung aus einem religiös-nationalistischen Natalismus heraus. Dann haben wir die Angriffe auf Menschen in Armut und oder Menschen ohne Lohnarbeit und kranke und sogenannte behinderte Menschen. Auch da, Sozialleistungen werden generell als Erziehung zum Schwachsein und als Verweichlichung geframed. Menschen, die Sozialleistungen beziehen, werden als sogenannte Schmarotzer irgendwie geframed. Also es geht im Wesentlichen darum, dass alle arbeiten sollen und wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen, weil Menschen, die nicht arbeiten und von anderen unterstützt werden, damit natürlich anderen etwas wegnehmen. Das ist die absolute Aufkündigung jeglichen Solidaritätsprinzips und ist an der Stelle einerseits ein Element, um den Gedanken einer starken Nation voranzutreiben und andererseits eine Möglichkeit, Gesellschaften zu spalten und Minderheiten zu Sündenböcken zu machen. Die Angriffe auf kranke und sogenannte behinderte Menschen sind ideologisch vor allem in der Idee eines gesunden Volkskörpers begründet, wo dann zum Beispiel die Impfgegnerschaft des Gesundheitsministers in den USA, also Robert Kennedy, so ein bisschen darauf rausläuft, irgendwie, dass die Starken überleben und die Schwachen halt auch verdient haben zu sterben. Und wenn erstmal alle Schwachen weg sind, dann wird die Nation auch wieder groß sein. Auch an der Stelle ist es natürlich so, dass privatisierte Gesundheitsversorgung, die Einschränkung von Gesundheitsversorgung für chronisch kranke Menschen, die Gestaltung des öffentlichen Raums so, dass Menschen mit sogenannten Behinderungen immer aktiver ausgeschlossen werden, all das sind Elemente, um diese Bereinigung des imaginierten Volkskörpers erstmal optisch im öffentlichen Raum und dann aber auch ganz effektiv voranzutreiben. Ja, also einerseits haben wir da ein Vorbild, was der faschistische Staatsumbau in den USA gerade für die AfD darstellt. Und die AfD wird sich sehr genau anschauen, schaut sich ja jetzt auch schon sehr genau an, was in den USA passiert. Und sie versuchen, welche Methoden, welche Mechanismen sie kopieren können. Das sieht man zum Beispiel in der Kulturkampfrhetorik, wo die AfD sich sehr, sehr stark immer wieder an den Themensetzungen der US-amerikanischen Rechten orientiert und versucht, ob sie diesen Kulturkampf, wie er in den USA gerade stattfindet, nicht auch nach Deutschland tragen kann. Gleichzeitig haben wir eine Unterstützung der AfD durch Teile der US-Regierung und auch durch Teile der Tech-Eliten in den USA. Also die wichtigsten Personen an der Stelle sind halt einerseits Elon Musk, der schon letztes Jahr mit einem Livestream-Gespräch bei Twitter mit Alice Weidel versucht hat, aktiv die AfD zu unterstützen. Und wir werden mit Sicherheit da auch noch mehr Unterstützung in den Wahlkämpfen in Deutschland dieses Jahr sehen. Andererseits haben wir J.D. Vance, den amerikanischen Vizepräsidenten, der schon im Februar vergangenen Jahres auf der NATO-Sicherheitskonferenz eine Rede gehalten hat, wo er Europa und speziell Deutschland für die angebliche Einschränkung der Meinungsfreiheit kritisiert hat, weil es in Deutschland die sogenannte Brandmauer gibt und die AfD politisch isoliert wird. Diese Kritik der angeblichen Einschränkung der Meinungsfreiheit in Deutschland und Europa hat es dann auch in die amerikanische Sicherheitsdoktrin geschafft, die Ende letzten Jahres veröffentlicht wurde, wo Europa tatsächlich zum Hauptproblemfeld, um es vorsichtig zu formulieren, stilisiert wurde. Also da sind schon erste Ansätze erkennbar darin, dass es ein großes Interesse mindestens in Teilen der Trump-Regierung gibt, einen autoritären Staatsumbau in europäischen Staaten voranzutreiben, möglicherweise bis hin zum Regime Change. Und diese Bemühungen werden in der Zukunft mit ziemlicher Sicherheit noch zunehmen. All das hat einen Einfluss darauf, wie die Wahlkämpfe der nächsten Jahre in Deutschland verlaufen werden, welche Unterstützung aus dem Ausland die AfD da bekommen wird. Es hat einen Einfluss darauf, wie gut die AfD international vernetzt ist und sich auch politisch-ideologisch aufstellen kann, sich vielleicht auch weiterbilden kann, um sich irgendwie politisch zu professionalisieren. Und es hat natürlich auch einen Einfluss darauf, was so unsere linken Alternativen sind. Und ich glaube, dass es wichtig ist und ich glaube, dass es sinnvoll ist, gerade sehr, sehr genau hinzuschauen, was in diesen autoritären Staaten stattfindet, wie dort der autoritäre Staatsumbau vorangetrieben wird, sei es in Russland, sei es in Ungarn, sei es in den USA, weil wir da teilweise einfach sehen können, was auf uns zukommt. Und wir können auch sehen, wie dagegen Widerstand geleistet wird und welche Formen von Widerstand effektiv sind. Und wir können sehen, an welcher Stelle Widerstand zu spät kam und damit eine Idee bekommen, wann er hätte ansetzen müssen. Und damit möglicherweise hier auch noch Dinge richtig machen, die in anderen Ländern nicht funktioniert haben. Das ist mein optimistischer Abgang aus dieser Folge. So, das war jetzt ziemlich theoretisch. Ihr habt mir ganz alleine zuhören müssen. Es tut mir sehr leid. Ich hoffe, es war einigermaßen aushaltbar. Ich vermute, ihr wünscht euch Julia genauso sehr zurück wie ich mir. Wir kriegen das wieder hin. Julia und ich haben schon den nächsten gemeinsamen Termin. Wenn keiner von uns krank ist, werden wir dann auch bald wieder gemeinsam aufnehmen. Erstmal danke euch fürs Zuhören. Danke Anna für die Produktion und danke Shonalika für den tollen Song. Und als allerletztes noch ein Hinweis auf die Shownotes. Unsere Shownotes sind auch als Nachschlagewerk gedacht. Wir packen euch da relativ viel Material zu den einzelnen Episoden rein. Also ihr könnt da auch nochmal nachgucken, wenn ihr zu einzelnen Themen weiterlesen wollt. Ich habe auch hier versucht, alle Quellen, mit denen ich gearbeitet habe oder zumindest die wichtigsten, rein zu verlinken. Das ist eine ganze Menge. Einige der Quellen sind auf Englisch. Ich hoffe, dass das für die meisten von euch keine zu große Hürde darstellt. Aber ich habe versucht, so viele Quellen auf Deutsch wie möglich reinzupacken. Und ja, schaut in die Shownotes, ihr findet die auch über unsere Website und ansonsten im Podcast-Catcher eurer Wahl. Und ich freue mich drauf, euch bald wieder zu hören. Macht's gut. Ciao.